Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Four more years. Barack Obama ist für 4 weitere Jahre als US-Präsident gewählt. Warum hat er gewonnen, trotz 8% Arbeitslosigkeit? Was wird er die nächsten 4 Jahre tun?
I have learned from you. And you've made me a better president. I return to the White House more determined and more inspired than ever about the work there is to do and the future that lies ahead.
Er habe gelernt und werde noch entschlossener als bisher ins Weiße Haus zurückkehren. Und das Desaster der Republikaner, die Grand Old Party, schaut nicht mehr groß, sondern nur noch alt aus. Sie muss sich neu erfinden, aber wie? Echere Zeit am Tag nach den US-Wahlen, am Mikrofon Peter Vögeli. Mit etwas mehr als 50% der abgegebenen Stimmen und einer klaren Mehrheit bei den entscheidenden Wahlmännerstimmen hat Barack Obama letzte Nacht seine Wiederwahl geschafft. Schnell und klar. Auslandredaktor Joe Shelbert mit der Zusammenfassung der Wahlnacht.
303 Wahlmänner für Obama, 206 für Romney, so das Zwischenresultat. Die 29 Stimmen aus Florida, wo noch immer ausgezählt wird, spielen keine Rolle mehr. Das Resultat ist damit deutlicher, als es in den frühen Morgenstunden den Anschein machte, als ein Sieg Romneys im umkämpften Bundesstaat North Carolina bekannt wurde. Doch in den meisten übrigen sogenannten Swing States, Michigan, Iowa, Wisconsin oder Ohio, schwang Obama oben aus. Kurz nach 5 Uhr unserer Zeit schickte er seinen Anhängern die Kurzmeldung «Four more years», 4 weitere Jahre. Später dankte er seinen Helfern in Chicago, wo er sich feiern ließ und die Einheit des Landes beschwor. Zusammen, so Barack Obama, könne man die Zukunft meistern. Das Land sei nicht so gespalten, wie einige Politiker den Leuten weismachten, und mehr als nur die Summe aller einzelnen Ambitionen. Amerika sei eine Familie und gemeinsam könne man in guten wie in schlechten Zeiten bestehen, in diesem großartigsten Land der Welt. Obama versprach, sich mit den Führern beider Parteien zusammenzusetzen, um die anstehenden Probleme bei der Staatsfinanzierung, der Energieversorgung oder der Einwanderung zu besprechen und Lösungen zu finden. Obama gewann die Ausmachung laut einer Umfrage vor allem dank der Frauen, der Latinos und der Schwarzen, die ihn erneut überdurchschnittlich gewählt haben. Erst nach längerem Zögern, fast 2 Stunden nachdem der Sieg Obamas feststand, räumte Romney die Niederlage ein und gratulierte dem Amtsinhaber zur Wiederwahl. Er habe sich natürlich gewünscht, das Land in eine andere Richtung zu führen, als dies jetzt der Fall sei. Aber jetzt sei nicht die Zeit für politisches Gezänk. Er bete für den Erfolg Obamas bei der Führung des Landes. Die Wahl des Repräsentantenhauses und eines Teils des Senats haben in den beiden Parlamentskammern keine wesentlichen Änderungen gebracht. Romneys Republikaner behalten ihre, wenn auch etwas geringere Mehrheit im Repräsentantenhaus, und der Senat wird weiterhin von Obamas Demokraten dominiert, wo sie ihre Mehrheit gar noch leicht ausbauen könnten.
Und nun zu weiteren wichtigen Meldungen des Tages in den Nachrichten mit Roland Luder, und wir beginnen wieder mit den USA.
Dort wurde in 38 Bundesstaaten auch über Sachvorlagen abgestimmt. So lehnten die Wähler in Kalifornien die Abschaffung der Todesstrafe in ihrem Staat ab. In den Bundesstaaten Maine, Washington und Maryland bestätigten die Wähler laut den bisher vorliegenden Teilergebnissen die erlassenen Gesetze zur Homo-Ehe. Und in den Staaten Colorado und Washington bewilligten die Wähler die Legalisierung des Konsums von Marihuana. New York droht ein neuer Sturm. Die Meteorologen sagen Regen, starken Wind und möglicherweise Schnee voraus, und es werde bitter kalt. Mehrere Stadtteile wurden geräumt, Flüge von und nach New York wurden gestrichen, darunter auch Flüge aus der Schweiz. Europa kämpft weiter gegen die große Schuldenkrise. Zwar gehen die Staatsdefizite im Schnitt zurück, wie die EU-Kommission in ihrem Herbstkonjunkturgutachten schreibt. Aus dem Dokument geht aber deutlich hervor, dass keine Entwarnung gegeben werden kann. Demnach bekommen Frankreich, Spanien, Griechenland oder Zypern ihre Defizite nicht in den Griff. Und ein Wirtschaftswachstum in der Eurozone werde es wohl erst 2014 wieder geben. Der Bundesrat will die Medikamentenabgabe in Apotheken und Drogerien lockern. Apotheken sollen einige verschreibungspflichtige Medikamente auch ohne ärztliches Rezept abgeben dürfen, vorausgesetzt, dass sie den Kunden vorher fachlich beraten. Drogerien sollen alle Medikamente verkaufen dürfen, die nicht rezeptpflichtig sind. Dies sind zwei Kernpunkte des revidierten Heilmittelgesetzes. Der Bundesrat will die Verjährungsfrist bei schweren Vergehen verlängern. Er hat den Entwurf zur Revision des Strafgesetzes zuhanden des Parlaments verabschiedet. Damit könnten die Strafbehörden vor allem Delikte im Bereich der Wirtschaftskriminalität wirksamer bekämpfen. Diese seien oft komplex und erforderten Zeit. Der Bund kann Zeugen künftig unter besonderen Schutz stellen. Die Landesregierung hat die dazu nötige Verordnung verabschiedet. Die neue Zeugenschutzstelle soll Zeugen auch außerhalb von Verfahren schützen, etwa indem diese an einem sicheren Ort untergebracht werden oder eine neue Identität erhalten. Der besondere Schutz sei vor allem bei organisierter Kriminalität, Terrorismus und Menschenhandel wichtig, da Zeugen ansonsten auf Aussagen verzichten könnten, schreibt das Bundesamt für Polizei. Politische Werbung, Unterschriftensammlungen und andere ideelle Aktionen in den SBB-Bahnhöfen werden ab nächsten Januar neu geregelt. Die SBB reagiert damit auf Kritik der großen Bundesratsparteien SVP, SP, FDP und CVP. Diese hatten in einem offenen Brief gegen das ihrer Meinung nach zu strenge Reglement der SBB für Unterschriftensammlungen protestiert. Dieses sieht für ideelle Aktionen von Parteien oder Organisationen Gebühren bis zu 1'000 Franken vor. Die Bahn verstoße gegen ein Bundesgerichtsurteil vom Juli, nachdem Bahnhöfe zum öffentlichen Raum gehören, so die Parteien. In Frankreich sollen Schwule und Lesben heiraten und auch Kinder adoptieren dürfen. Die Regierung hat den Gesetzesentwurf verabschiedet. Im Januar soll sich die Nationalversammlung damit befassen. Der sozialistische Präsident François Hollande will damit ein Wahlversprechen einlösen. Die Vorlage ist sehr umstritten. Nun würden Polygamie und Inzest Tür und Tor geöffnet, warnte etwa der Erzbischof von Lyon. In Schweden streicht der Telekom-Ausrüster Ericsson 1'550 Arbeitsplätze. Das sind knapp 9% seiner Beschäftigten im Land. Entlassungen seien dabei unvermeidlich, teilt Ericsson mit. Als Grund für den Stellenabbau nennt Ericsson den weltweiten Abschwung in der Branche. Der harte Wettbewerb habe zu einem enormen Preisdruck geführt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.698 Punkten, minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.932 Punkten, minus 2,4%. Der Euro wird zu 1.2064 gehandelt, der Dollar zu 94,59 Rappen. Das Wetter. In der Nacht ist es meist klar, morgen gibt es zum Teil zähen Nebel, sonst ist es trotz dünnen Wolken recht freundlich, im Norden 9, im Süden 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit im Grunde einem einzigen Thema. Die Wahlen in den USA. Warum hat Barack Obama so schnell gewonnen? Wie sind die Reaktionen? Was bringen die nächsten 4 Jahre? Und wohin bewegen sich die Republikaner? Kommen wir zur Sache. Wir schalten nach Washington zu unserem Korrespondenten Beat Soltermann. Es war 23.12 Uhr Ortszeit, 5.12 Uhr Schweizer Zeit, als der erste Fernsehsender Obama zum Sieger ausrief. Das war nur 12 Minuten später als nach dem historischen Sieg von Obama 2008. Erstaunlich schnell, Beat Soltermann.
Ja, auch wir waren ehrlich gesagt etwas überrascht. Im Vorfeld haben wir ja mit dem Schlimmsten gerechnet. Wir haben uns schon überlegt, worüber wir alles berichten wollen, wenn es zu einem Patt gekommen wäre oder keiner der beiden Kandidaten gewonnen hätte, so wie damals im 2000 bei Al Gore und George W. Bush. Nun aber ist doch ein erstaunlich deutliches Ergebnis zustande gekommen. Mindestens 303 Elektorenstimmen für Obama, 270 hätte er gebraucht. Ein klares Ergebnis, das ist gut für Obama, aber auch für die USA.
Warum so klar und so schnell?
Alle Swing States, mit der Ausnahme von North Carolina, gingen an denselben Kandidaten und der heißt, ja, man kann es erraten, Barack Obama. Damit hat eigentlich niemand gerechnet und in vielen dieser Swing States war es auch sehr, sehr knapp. Zum Beispiel North Carolina 50,6% für Romney, Virginia 50,8% für Obama oder Ohio 50,1% für Obama. Das System läuft so, dass der Gewinner dann den ganzen Staat bekommt und alle Elektorenstimmen, die dazugehören. Das zeigt aber auch, die Umfragen, die von einem Kopf-an-Kopf-Rennen ausgegangen sind, die lagen gar nicht so falsch.
Was glauben Sie, was war der wichtigste Grund, dass Obama dann am Schluss die Nase vorn hatte?
Ich glaube, die meisten Leute haben am Schluss dann eben gefunden, dass Obama der bessere Präsident ist, dem sie mehr vertrauen können, dessen Rezepte sie vielleicht dem mehr Vertrauen geschenkt haben, mehr geglaubt haben und das hat am Schluss den Ausschlag gegeben.
Ganz wichtig ist ja auch die Wahlbeteiligung. Wie hoch war sie und wie war die Mobilisierung?
Ja, die Mobilisierung war etwas schwächer als vor 4 Jahren, aber damals war sie natürlich auch außerordentlich. Also sie war sehr gut. Die Wahlbeteiligung war auch erstaunlich hoch. Also von dem her muss man sagen, haben beide Parteien, aber vor allem die Demokraten gut gearbeitet. Die haben sehr viel investiert in die Arbeit vor Ort, dass die Leute an die Türen geklopft haben, dass sie Leute angerufen haben noch in letzter Sekunde, sie sollen doch bitte wählen gehen. Und das hat offenbar geklappt.
Vor 4 Jahren haben 95% der Schwarzen, 2/3 der Latinos Obama gewählt und das ist ganz wichtig, denn diese Minderheiten werden allmählich zur Mehrheit in Amerika. Wie war es diesmal, Beat Zoltermann?
Ja, es war wieder ähnlich bei den Hispanics. Da haben sogar noch mehr abgestimmt. Und was interessant ist, ist, dass diese Minderheiten, eben die African Americans oder die Hispanics, aber auch die Asiaten, dass die zu einer ganz großen Mehrheit für Obama gestimmt haben und nicht für Mitt Romney. Also das sind sehr wichtige Stimmen für Barack Obama gewesen.
Den vielleicht wichtigsten Wahlkampfsatz der jüngeren Zeit hat Bill Clinton geprägt. Er sagte 1992, «It's the economy, stupid. Die Wirtschaft ist das alles Entscheidende.» Aber diesmal war die Arbeitslosigkeit immerhin rund 8% und seit 1940 wurde nie ein Präsident mit einer solchen Arbeitslosenquote wiedergewählt. Stimmt also Bill Clintons Prinzip nicht mehr?
Man kann vielleicht sagen, Obama ist hier ein kleines Wirtschaftswunder geglückt. Die Leute haben ihm eher zugetraut als Mitt Romney, dass er das Land wieder aus der Krise führt. Es gab und es gibt ja auch Zeichen, dass es wieder aufwärts geht, wenn auch nur sehr langsam. Denken Sie zum Beispiel an die Arbeitslosenquote, die etwas runtergekommen ist. Die Konsumentenstimmung ist im Moment relativ gut. Die Bautätigkeit nimmt wieder zu. Diese Trends haben zudem das Hauptargument von Mitt Romney untergraben. Der hat ja gesagt, Obama schaffe es nicht, die Wirtschaft wieder aus der Krise zu führen. Kommt dazu, dass Romneys Alternativprogramm bis zum Schluss diffus geblieben ist. Er konnte nicht richtig darlegen, wie er zum Beispiel Steuern senken will, ohne dass dabei die Mittelklasse bluten müsste, oder wie er 12 Millionen Stellen schaffen will. Er hat so ein Bullet-Point-Programm präsentiert. Alle Fragen, die man präzise gestellt hat, die konnte er nicht beantworten. Und das hat dann die Leute etwas verwirrt und auch stutzig gemacht. Und sie haben dann zu einer großen Mehrheit eben Obama die Stimme gegeben.
Das ist nun einmal das große Bild, die groben Züge. Wir werden gleich die Lupe hervornehmen und im Detail die Wahlresultate anschauen. Nun wäre aber eigentlich Zeit für einen Coffee Break in Amerika. Die Wahlnacht ist durch. Doch Susan Brunner durfte keine Aufnahmen in einem Coffeeshop machen in Chicago. Also hat sie sich heute Nacht bei strömendem Regen an eine U-Bahn-Station gestellt und fand statt Begeisterung Ernüchterung.
Kurz nach 8 Uhr morgens an einer U-Bahn-Station im Zentrum von Chicago. Vor allem Junge steigen aus, strömen in die Schule, die sich gleich neben dem oberirdischen Abschnitt der Bahn befindet. Alle freuen sich zwar, dass Präsident Barack Obama wiedergewählt wurde, aber im Nachhinein müsse man doch auch sagen, es sei doch klar gewesen, dass er gewinnen würde.
It was way too easy. Like, everybody knew Obama was gonna win. It wasn't even a surprise that he won.
Sagt Kevin, der seine Freundin Jasmine zum College begleitet hat. Und was erwarten die beiden von Obama?
Hopefully he can use his extra 4 years as something, as an extra little push that he needs.
Sie hoffe, dass sie den Richtigen gewählt hätten, sagt Jasmine, dass er in den nächsten 4 Jahren etwas mehr mache als in den letzten 4.
We did the right thing in electing him these for these next 4 years he does do a little more.
Aber was genau soll Präsident Obama denn machen? Was verstehen Sie unter seinen Wahlkampfschlagwörtern Change und Forward?
Many people just voted for Mitt Romney and Obama, but there was other two candidates.
Wenn man wirklich Veränderung wolle, dann müsse man andere Kandidaten wählen, meint Kevin. Nicht einen der beiden Kandidaten der großen Parteien, sondern der Kandidat einer kleinen Drittpartei. Zug um Zug fährt vorbei. Auf meine Frage, was denn Obama in den nächsten 4 Jahren machen werde oder ihrer Meinung nach machen solle, zucken viele die Achseln. Wanda ist fast die Einzige, die eine klare Erwartung hat.
School.
Dass er dafür sorge, dass sich alle eine College-Ausbildung leisten könnten und Arbeitsstellen schaffe. Aber man könne ja nur hoffen, dass er etwas mache, nachdem man ihn für weitere 4 Jahre gewählt habe.
I don't know. Hopefully. Oh, we have our fingers crossed. Have them for the next 4 years. Thank you.
Eine Momentaufnahme aus Chicago von Susanne Brunner. Beat Soltermann, wie ist allerdings das große Bild der Obama-Begeisterung?
Die Begeisterung, die hat lange gefehlt. Und es ist natürlich auch schwierig, bei einer Wiederwahl wieder die gleiche Begeisterung hervorzurufen wie bei der ersten Wahl, beim ersten schwarzen Präsidenten überhaupt. Das war natürlich sehr speziell. Aber man muss sagen, in den letzten 1-2 Wochen ist Obama wieder aufgetaut. Er hat sehr feurige Reden gehalten. Man hat sich fast wieder zurückerinnern können an die Reden vor 4 Jahren. Man hat ihn wirklich wieder gespürt und man hat auch den Eindruck gehabt, er möchte nicht nur gewinnen, er will auch tatsächlich gewinnen.
Nehmen wir also, wie angekündigt, nun die Lupe hervor. Schauen wir zum Beispiel auf Virginia, ein ganz wichtiger Swing State. Denn Virginia hat 1964 letztmals demokratisch gestimmt, danach immer republikanisch und dann erst wieder 2008, vor 4 Jahren also für Obama. Das war ein ganz großer und erstaunlicher Sieg. Jetzt hat Obama erneut Virginia gewonnen. Beat Soltermann, Sie waren in Virginia, Sie haben das im Detail beobachtet. Warum hat Virginia wieder demokratisch gestimmt?
Das hängt eigentlich von einigen wenigen Gemeinden ab und die sind demokratisch geworden 2008 und sind es dieses Mal auch geblieben. Virginia grenzt direkt an Washington DC an und in diesen Gemeinden im Norden von Virginia, da hat es eben viele Pendler, die in Washington arbeiten. Das sind Leute, sage ich jetzt mal, die beim Beamte oder das sind Leute, die für Thinktanks arbeiten, für Firmen hier in Washington DC. Und das sind Leute, die eher demokratisch stimmen und abwählen und wählen. Und diese 2-3 Gemeinden, die sind sehr bevölkerungsreich und die stechen natürlich viele andere Gemeinden, kleinere Gemeinden, weniger bevölkerungsreiche Gemeinden aus. Weil wenn man die Karte anschaut von Virginia, dann ist die sehr, sehr rot und rot steht für republikanisch. Aber es hat eben im Norden einen kleinen blauen Fleck. Es hat auch in der Mitte noch etwas blau. Dort hat es viele Hispanics, die traditionellerweise auch eher Obama die Stimme geben als eben dem republikanischen Kandidaten. Und das hat im Süden auch noch ganz wenige blaue Flecken. Das Blau ist für die Demokraten und auch die haben wieder Obama die Stimme gegeben. Und das im Gesamten dann hat dann das Schlussergebnis gebracht, dass eben Obama diesen Staat Virginia ganz knapp für sich entscheiden konnte.
Sie haben sehr plastisch die Karte von Virginia beschrieben. Ein rotes Meer und ein blauer Fleck und trotzdem hat Obama gewonnen. Das heißt also, wir haben so eine Art Flickenteppich rot mit blauen Sprengseln, die ganz wichtig sind. Und das war vor 4 Jahren auch ein typisches Bild, dieser Flickenteppich. Wie ist es jetzt über alle Staaten gesehen? Ist es ein Flickenteppich oder sind es wieder klare rote und blaue Staaten?
Nein, es ist ein Flickenteppich und das kann man auch schauen bei anderen Staaten, zum Beispiel Ohio, dort ist es ganz ähnlich. Dort hat man im Norden vor allem blaue Flecken, also eben diese demokratischen Gebiete. Dort hat es viel Autoindustrie. Das ist nicht verwunderlich, dass diese Gebiete eher demokratisch abstimmen. Zum einen sind natürlich die Gewerkschaften dort sehr stark, Blue-Collar-Workers auch. Und gerade im Fall von Obama sind diese Leute natürlich sehr dankbar, dass er die Autoindustrie gerettet hat mit Staatsanwaltschaften. Staatsmilliarden und die haben ihm jetzt auch wieder die Stimme gegeben, während Ohio im mittleren Teil oder vor allem auch im Südosten, dort hat es viel Kohlebergbau und Obama hat einige Auflagen herausgegeben für Kohleabbau und diese Leute haben mit Romney die Stimme gegeben, das ist sehr rot dort, weil die haben gesagt, Obama macht mit seinen Auflagen, seinen Umweltauflagen unsere Jobs kaputt und wir stimmen natürlich nicht für Obama, sondern wir stimmen für den Mann, der versprochen hat, dass er weniger reguliert und das ist eben Mitt Romney.
Sie haben eben Ohio erwähnt, ein ganz, ganz wichtiger Swing State, der einmal rot und einmal blau, also einmal republikanisch und einmal demokratisch abstimmt. Und Sie waren ja auch persönlich in Wood County in Ohio und das ist ein ganz besonderer Bezirk in diesem ganz besonderen Bundesstaat, weil Wood County hat immer so gestimmt, wie am Schluss das Gesamtresultat in den USA war. Sie haben mit den Menschen dort gesprochen. Wie ist jetzt das Mikrobild in Wood County?
Das ist sehr interessant. Es gibt da sehr viel ländliches Gebiet in diesem Wood County. Das sind Leute, die republikanisch eingestellt sind. Dann gibt es gegen Norden hin Autozulieferer, die für die Autoindustrie arbeiten. Etwas weiter nördlich in einer anderen Gemeinde in Toledo gibt es ein Jeepwerk. Da arbeiten viele Leute, die dann in Wood County wohnen. Die alle sind eher demokratisch und dann hat es in Wood County auch noch eine Universität. Dort hat man auch eher demokratische Leute, als auch hier so ein Mikrokosmos von gewissen kleinen Flecken, die republikanisch abstimmen, gewisse Flecken, die demokratisch abstimmen. Und je nachdem, wie sich das verschiebt, das braucht gar nicht viel mehr Leute oder mehr Stimmen, kann plötzlich dieses Wood County einmal republikanisch sein und einmal eben demokratisch. Und dieses Mal war es wieder so, wie eigentlich immer in diesem Swing County, innerhalb dieses Swing-Staats. Er hat für Barack Obama gestimmt und das stimmt natürlich auch. Barack Obama hat am Schluss dann auch wieder die Wahl gewonnen.
Und ein so wichtiger Mikrokosmos wie Wood County, der wurde natürlich mit enorm viel Geld überschwemmt im Wahlkampf. Insgesamt wurden 6 Milliarden Dollar für den Wahlkampf insgesamt auf allen Ebenen ausgegeben. Was hat dieses Geld bewirkt?
Ja, wenn man die Ergebnisse anschaut, dann muss man sagen, eigentlich nicht viel. Man hätte das Geld besser in neue Straßen oder Brücken investiert, weil der Präsident ist immer noch der gleiche und auch im Kongress, im Parlament hat es keine wirklich großen Verschiebungen gegeben. Also dieses Geld hat nicht viel bewirkt. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man gar nichts ausgegeben hätte auf der einen Seite, dann hätte die andere Seite vermutlich irgendwie 100% gewonnen. Das ist natürlich im theoretischen Bereich, aber ich denke, 6 Milliarden, das ist eine Riesensumme für den ganzen Wahlkampf, also nicht nur Präsidentschaftswahlkampf, sondern auch Senat und Repräsentantenhaus. Und auch wenn es schon verschiedene Bemühungen gab, die Wahlkampffinanzierung besser zu regulieren, ich bin nicht sicher, ob das diesmal klappt, aber eigentlich müsste es klappen, weil das System, das kann irgendwie nicht funktionieren. Und auch Präsident Barack Obama, der ja da kräftig mitgewirkt hat und auch sehr viel Geld ausgegeben hat, hat bei seiner Rede, als er seine Siegesrede gehalten hat, gesagt, man müsse da eine Reform einleiten.
Soweit die Wahlresultate im Detail auf einem Mikrokosmos. Wir werden gleich darüber sprechen, was jetzt kommt, was die nächsten 4 Jahre bringen werden. Aber zuerst müssen wir natürlich über Barack Obama, den ersten schwarzen Präsidenten, reden. Er war der erste Schwarze in der Geschichte der USA, aber er war kein Präsident der Schwarzen. Das werde sich in der zweiten Amtszeit ändern. Davon ist der Bürgerrechtler und Politologieprofessor Lorenzo Morris von der schwarzen Elite-Universität Howard in Washington D.C. überzeugt. Max Ackermann hat mit ihm gesprochen.
Die Wahl von Barack Obama zum ersten schwarzen US-Präsidenten vor 4 Jahren sei ein wichtiger Meilenstein gewesen, sagt Professor Lorenzo Morris, ein Symbol für den Einbezug der schwarzen Bevölkerung in die amerikanische Gesellschaft. Aber die Wiederwahl gestern sei womöglich noch bedeutender.
The first election was an important symbol of African-American inclusion. The second election will probably be in some ways a more important symbol, though less celebrated, of African-American inclusion in policy making.
Nun gehe es nicht mehr bloß um Symbolik, sondern um konkrete Verbesserungen der Lebensverhältnisse der afroamerikanischen Minderheit. Das Land und die Welt werde sehen, wie sich die amerikanische Politik zwar diskret, aber doch deutlich nach links verschiebe.
I think the nation and the world will see the national politics move discreetly, but much more visibly to the left.
Die Schwarzen in den USA sind ärmer, kränker, schlechter ausgebildet, häufiger arbeitslos als der Bevölkerungsdurchschnitt. Daran haben auch 4 Jahre Präsidentschaft Obama nichts geändert. Das weiß Professor Morris. Er ist sich auch bewusst, dass Obama Rassen- und Klassenprobleme eher weniger angesprochen hat als manch ein anderer Demokrat. Im Wahlkampf zum Beispiel seien die Armen mit keinem Wort erwähnt worden, aber das werde jetzt alles anders.
During this entire campaign, nobody mentioned the poor. I think you will hear a lot more about them.
Wie das? Die politischen Kräfteverhältnisse haben sich doch mit diesen Wahlen kaum verändert. Selbst wenn Präsident Obama in seiner zweiten Amtszeit eine sozialere Politik betreiben wollte, muss er doch mit einer unvermindert starken republikanischen Opposition rechnen. Stimmt so nicht, glaubt Professor Morris.
It will probably be a weaker Republican majority.
Die Republikaner seien geschwächt, auch wenn sie nur wenige Sitze im Parlament verloren hätten. Zum einen seien sie mit ihrem Hauptanliegen gescheitert, nämlich die Wiederwahl von Präsident Obama zu verhindern. Zum anderen seien einige der radikalsten Tea Party Republikaner abgewählt worden.
The Tea Party candidates have lost more than the others. So they have a weaker core now than they had before.
Das öffne Raum für eine sozialere Politik, vor allem für eine Stärkung des Staates und dessen Sozialwerke. Fortschritte in der Bürgerrechtsbewegung setzten einen starken Zentralstaat voraus. Das lehre die Geschichte, sagt Professor Morris. Jetzt, da die Staatsabschaffer geschwächt seien, könne Präsident Obama die Rolle des Staates wieder vergrößern und damit die traditionelle Sozialpolitik verstärken.
So I think you will see in his politics by increasing the role of government and social welfare policy and Medicare and things like that, a movement towards a more traditional civil rights, i.e. racially progressive agenda.
Vielleicht ist es Wunschdenken des alten Bürgerrechtlers, aber der emeritierte Politologieprofessor Lorenzo Morris glaubt seit gestern wieder fest an einen progressiveren Obama und an eine glänzende Zukunft für die amerikanische Linke.
So viel zum Präsidenten und zur Präsidentschaftswahl. Interessant ist aber auch die Wahl im Kongress, denn das Resultat hätte man sich vor einem Jahr nicht träumen mögen. Beat Soltermann.
Ja, es ist praktisch dasselbe herausgekommen, wie es schon vorher war. Es gab ganz wenige Sitzverschiebungen. Das heißt, das Repräsentantenhaus wird weiterhin von den Republikanern dominiert und der Senat wird weiterhin von den Demokraten dominiert. Wenn Barack Obama seine zweite Amtszeit antritt, findet er also die gleiche Situation vor, wie er sie schon die letzten 2 Jahre hatte. Und das waren ja keine einfachen 2 Jahre mit dieser Obstruktionspolitik, die das Parlament ihm gegenüber gemacht hat.
Er findet die gleiche Situation vor, aber vor kurzem hätte er nicht erwartet, er hätte vielleicht sogar noch eine schlechtere Situation erwarten müssen. Die Situation ist ähnlich, haben Sie gesagt. Nun ist aber auch entscheidend nicht nur, wie viele Republikaner im Kongress sitzen, sondern welche. Sind das radikale Extreme oder sind das eher moderate? Wie hat sich da das Bild verändert?
Es sind nicht die radikalsten reingewählt worden, das kann man vielleicht sagen. Diverse Kandidaten, die wirklich sehr extreme Positionen hatten, vor allem in gesellschaftspolitischen Fragen, die haben die Wahl nicht geschafft. Man kann also sagen, dass die republikanischen Wählerinnen und Wähler weniger extrem waren als viele ihrer Kandidaten. Aber auch die, die reingewählt worden sind unter den Republikanern, die haben auch ihre Politik und zum Beispiel gerade in der Fiskalpolitik werden die weiterhin eine sehr strikte Linie fahren. Das hat auch schon der Sprecher des Repräsentantenhauses John Boehner kurz nach den Wahlergebnissen gesagt, dass man also diesen Kurs weiterhin so verfolgen wolle wie in den letzten 2 Jahren.
4 more years, das ist der Slogan dieser Nacht. Beat Soltermann, was kommt jetzt in den nächsten 4 Jahren?
Obama muss einige große Probleme anpacken. Er muss zum einen gewisse Projekte beenden, die er angefangen hat. Afghanistan-Krieg zum Beispiel. Da muss er schauen, dass er da einen geordneten Rückzug hinbekommt und dass in Afghanistan, wenn die Amerikaner dann nicht mehr dort sind, nicht gerade wieder der nächste Bürgerkrieg ausbricht. Die Gesundheitsreform, die muss umgesetzt werden. Die ist zwar jetzt beschlossen, aber die wird erst sukzessive umgesetzt. Dann hat er schon letztes Mal eine Einwanderungsreform versprochen. Das Das hat er nicht gemacht. Jetzt haben ihm sehr viele Latinos die Stimme gegeben. Das ist eine Verpflichtung, dass er das jetzt tatsächlich angeht. Und dann die Sozialversicherungen, die sind sehr rot oder die drohen rot zu werden. Da muss er etwas machen. Da haben vor allem seine demokratischen Parteikolleginnen und Kollegen Angst, dass er zu viele Konzessionen macht den Republikanern gegenüber. Ja, und das Steuersystem muss er ändern. Also es gibt eine ganze Reihe von Baustellen. Und die Frage ist jetzt, ja, wie geht er da vor? Wird er radikaler vorgehen, weil er sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen muss? Geht er zögerlicher vor, wie er das in der Vergangenheit eher gemacht hat? Das ist, denke ich, eine Frage, die man im Moment noch nicht beantworten kann.
Das ist aber eine entscheidende Frage. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine entscheidende Frage, wie werden die Republikaner reagieren? Ihre Blockadepolitik ist letztlich gescheitert. Obama bleibt Präsident. Wird das die Politik und die Zusammenarbeit der Republikaner mit den Demokraten allenfalls beeinflussen? Werden sie sich mehr Richtung Mitte, Richtung Kompromiss zubewegen?
Das könnte sein, muss aber nicht. Auch das ist im Moment wirklich noch sehr schwierig zu sagen, weil man zum Teil noch nicht mal weiß, wer genau gewählt worden ist im Repräsentantenhaus. Da wird noch ausgewertet. Aber es gibt durchaus auch Anzeichen, dass man vielleicht zu Kompromissen kommen könnte. Barack Obama selber hat kürzlich in einem Interview mit dem Des Moines Register gesagt, er hofft zum Beispiel, dass er gewisse Budgetprobleme, gewisse Schuldenabbauprogramme, dass er die in den ersten 6 Monaten seiner zweiten Amtszeit unter Dach und Fach bringen kann. Und wenn er das wirklich schafft, dann braucht er die Zusammenarbeit oder die Hilfe der Republikaner. Und das wäre dann wirklich fast schon ein Wunder.
Das war der Blick zurück und nach vorn von unserem Rund-um-die-Uhr-Korrespondenten Beat Soltermann in Washington. Es war ein Arbeitssieg, ein Hauen und Stechen, aber letztlich ist Barack Obama eine spektakuläre Wiederwahl gelungen. Aber noch spektakulärer ist im Grunde die Niederlage der Republikaner. Und gerade für junge Republikaner stellt sich nun die Frage nach der Zukunft der Partei. Michael Jarjour war für uns auf einem Universitätscampus in Florida.
Coffee. Straight coffee.
Edina Garcia trinkt ihren ersten Kaffee an diesem Morgen. An diesem Morgen nach der langen und für sie enttäuschenden Wahlnacht. Wir sind auf dem Campus der Universität von Miami, nahe des Ferienparadieses Miami Beach. Selbst eine Latina, eine Kubanerin, hat sie für Romney gewählt. Damit es ihr ihre Freunde nächstes Mal nachmachten, müsse sich die Republikanische Partei ein neues Image zulegen, meint sie. Aber nicht nur.
I think that the GOP in many issues needs to moderate themselves a bit. They need to let go of the evangelical right and they need to just push more for a middle ground to ever stand a chance.
In vielen Themen müsse die Republikanische Partei moderater werden, die evangelikalische Rechte loswerden und sich in die Mitte bewegen. Gabriel Banchik sieht das nicht anders. Der junge Mann, ein Weißer, bereitet sich im Café neben der Bibliothek auf eine Prüfung vor. Er ist Medizinstudent. Die Republikaner, sagt der junge Mann, müssten sich den neuen Gegebenheiten anpassen.
It's a very changing demographic in America. I think last year was the first year that more Hispanic babies were born than white babies.
Er sehe die demografische Veränderung in Amerika. Letztes Jahr, glaubt er sich zu erinnern, seien erstmals mehr Hispanics geboren worden als Weiße. Natürlich sei es wichtig für die Republikaner, um diese Latino-Stimmen zu kämpfen.
But does that mean that they should change their views completely?
Aber ihre Werte komplett ändern, fragt der Romney-Wähler. Das glaube er nicht. Am Nebentisch diskutiert eine ganze Gruppe von Republikanern und versucht, die Niederlage zu verdauen. Einer sagt, so sei es nun halt. Ein anderer, es sei vorbei. Doch für 2016 müsste sich die Republikanische Partei verändern. So moderat bleiben, wie es Romney seiner Meinung war, sagt Gabriel Banchik, doch zugänglicher.
They have to become more relatable. That's what it is. I mean, people don't feel like they can relate to these rich white guys.
Die Menschen könnten sich einfach nicht mit diesen reichen weißen Typen identifizieren, ohne zu realisieren, fügt Gabriel Banchik hinzu.
Without realizing that, you know, democratic politicians are also rich white guys for the most part.
Dass die demokratischen Kandidaten auch zum großen Teil reiche weiße Männer seien. Das Land schließt Edina Garcia ab.
The country is over having just the white man in power.
Habe es satt, einfach diese reichen weißen Männer an der Macht zu haben. Doch die Republikanische Partei sei bereit. 2016 müssten das nur auch die Wählerinnen und Wähler erfahren.
Die Republikaner müssen sich neu erfinden, wir haben es gehört, und wie sie das machen, ist die vielleicht spannendste Frage dieser Wahl. Mein Gesprächspartner ist nun Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund, einer Denkfabrik in Washington. Er war zuvor Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg und er beobachtet die politische Landschaft der USA seit vielen Jahren. Thomas Kleine-Brockhoff, die Wahl ist für die Republikaner verloren. Hat jetzt die große Abrechnung bei den Republikanern schon begonnen?
Die hat in der Wahlnacht schon begonnen. Man konnte schon hören, wie die Messer rausgezogen wurden. Und ab jetzt beginnt die Analyse und die Beschuldigungen. Auch die Frage, wie die Republikanische Partei sich in Zukunft aufstellt. Denn eins ist klar, wenn die Demografie in diesem Land sich so verschiebt, dass praktisch der Südwesten für die Republikanische Partei nicht mehr gewinnbar ist, wenn alles so bleibt, wie es ist, wenn sie bei jeder Wahl der Berg größer ist, den sie erklimmen muss und der Anteil der weißen Wähler kleiner wird, wenn 90% der Stimmen, auf die sie sich stützt, von Weißen kommen, dann hat diese Partei angesichts der demografischen Entwicklung eine schwierige Zukunft vor sich. Man muss sich vorstellen, dass der bevölkerungsreichste Staat Amerikas, Kalifornien, der drittbevölkerungsreichste Staat New York und der fünftbevölkerungsreichste Staat Illinois, fest in demokratische Hand ist, wenn Texas durch die demografische Veränderung der zweitbevölkerungsreichste Staat in etwa 10 Jahren zu kippen droht und in die gleiche demografische Entwicklung hineinkommt wie schon jetzt Colorado und die anderen Südweststaaten, dann sieht es duster aus für die Republikaner und das ist jetzt der Moment, wo man darauf reagieren muss.
Sie haben gesagt, die Messer sind geschliffen, die Republikaner müssen sich bewegen. Jetzt ist die Frage, wohin? Richtung rechts, noch extremer oder Richtung Mitte?
Sie müssen vor allem ein paar Fragen neu kalibrieren. Der Anteil der Latinos, die sie gewählt haben, war unter George Bush bei 40%. Jetzt ist er in den 20ern und sinkt weiter. Der Anteil der Asiaten ist weiter gesunken. Der Anteil der Frauen ist wesentlich geringer als bei den Demokraten. Das heißt, sie brauchen eine andere Einwanderungspolitik, die nicht nur versucht, Zäune zu bauen und Truppen an die Grenze zu befördern, sondern eine neue Generation Einwanderer und solche, die mit Einwanderern sympathisieren, denn das ist ja die große Latino-Bevölkerung, auf die sie sich beziehen kann. Sie braucht ein modernes Frauenbild, der Schlachtruf vom Krieg gegen die Frauen, den die Demokraten für diesen Wahlkampf erfunden hat, ist gewiss übertrieben. Allerdings sind manche Äußerungen mancher Kongresskandidaten haben die Republikaner viel gekostet und sie enthüllen ein Frauenbild, mit dem ein sich modernisierendes urbanes Amerika nur schwer zurechtkommt. Und sie muss ein Verhältnis zur gesamten Urbanität und steigen Buntheit der Urbanräume Amerikas entwickeln, sodass die Wähler sich in der Republikanischen Partei mehr wiederfinden können als bisher. Denn ganz sicher ist auch für die amerikanische politische Entwicklung nicht gesund, wenn eine solche Spaltung durchs Land geht, in der ein Teil der amerikanischen Gesellschaft sich von der Republikanischen Partei nicht ordentlich repräsentiert.
Die Republikaner müssen sich modernisieren, haben Sie gesagt. Können Sie das? Ich meine, Sie haben ja auch Leute, Sie haben Latinos, zum Beispiel Susana Martinez, die erste weibliche Gouverneurin der Republikaner, Gouverneurin von New Mexico, Sie haben Marco Rubio. Trauen Sie denen das zu in den nächsten 4 Jahren?
Parteien sind Machtvereine. Sie werden sich eine Weile lang mit der Frage auseinandersetzen, ob sie Puristen ihrer Ideologie sein wollen oder ob sie an die Macht wollen. Beides geht meistens nicht. Die Puristen werden versuchen, sie zu konservativen Überzeugungen, manche werden sagen, Ideologien zurückzuführen. Diejenigen, die an die Macht wollen, werden sagen, wir wollen nicht 12 Jahre in der politischen Wüste sein. Dieser Kampf wird jetzt beginnen. Er ist nicht einfach zu führen, besonders nicht in einem Mehrheitswahlsystem. Wenn Sie sich angucken, die Senatoren, die in 2 Jahren zur Wiederwahl anstehen, Lamar Alexander, Mitch McConnell, sind die relativ moderaten Republikaner, die aus Südstaaten kommen, aus Staaten, in denen eine große republikanische Mehrheit herrscht. Das bedeutet, wenn nun, wenn sie sich im Senat zum Beispiel in der Einwanderungspolitik zu sehr in die Mitte bewegen, werden sie in ihren Bundesstaaten vor der nächsten Wahl Herausforderer aus der eigenen Partei bekommen. Das heißt, die zentrale Steuerbarkeit der Republikaner und überhaupt amerikanischer Parteien ist ja längst nicht so hoch wie in parlamentarischen Systemen wie in Europa.
Das wird nicht so einfach sein, sagen Sie.
Das wird eine Herausforderung sein.
Das wird nicht so einfach sein, sagen Sie, Thomas Kleine-Brockhoff. Und Sie stimmen hier ein bisschen den Schwanengesang für die Republikaner an, aber vor 2 Jahren, 2010, haben die Republikaner bei den Zwischenwahlen im Kongress einen Sieg eingefahren, wie nie mehr seit 1938. Und ich meine, die Tea Party war die elektrisierende Kraft. Diese konservative Bewegung wird sich doch nicht einfach abservieren lassen.
Nein, nein, die Republikaner, ich will ja sagen, dass die Republikaner werden, je länger sie in der Wüste der Machtlosigkeit verbringen, desto größer wird ihre Reformbereitschaft werden, und dieser Prozess wird sich ja in den nächsten Jahren beschleunigen. Nur ohne einen großen innerparteilichen Kampf wird das nicht abgehen können.
Besten Dank, Thomas Kleine-Brockhoff. Thomas Kleine-Brockhoff ist der ehemalige Korrespondent der Zeit und er arbeitet heute bei der Denkfabrik German Marshall Fund in Washington. Die internationalen Reaktionen auf Obamas Wiederwahl waren durchwegs positiv und weitgehend voraussehbar. Russlands Regierungschef Dmitri Medvedev ist froh, dass an der Spitze der USA, Zitat, nicht ein Mensch steht, der Russland für den größten Feind hält. Und in Peking lobt Staats- und Parteichef Hu Jintao die positiven Fortschritte in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen in den letzten 4 Jahren. In einer besonders abhängigen und einer besonders schwierigen Beziehung zu den USA steht Afghanistan. Wie hat man dort auf Obamas Sieg reagiert? Die Frage ging an Adrienne Woltersdorf, der Leiterin der SPD-nahen Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul, und sie war zuvor auch Korrespondentin in Washington.
Die Reaktion hier in Kabul war eine Erleichterung. Man kennt Präsident Obama, man hat ihn schätzen gelernt. Es ist ein Präsident, der erstmal nicht so militärisch stark erschien, aber man hat dann sehr geschätzt, dass er doch mit Entschlossenheit die Truppenaufstockung beschlossen hatte und sie auch dann durchgeführt hat, und vor allen Dingen auch, dass Osama bin Laden zur Strecke gebracht wurde. Das ist etwas, was man Obama sehr anrechnet. Und bei Mitt Romney waren viele Fragezeichen. Man hätte einerseits begrüßt, dass er militärisch auch stärker sich weiterhin engagieren will, aber es gab sehr viele andere außenpolitische Faktoren, zum Beispiel Romneys Iran-Politik, die hier für einigermaßen Kopfzerbrechen gesorgt haben, weil man sich eben als Nachbarland von Iran nicht wieder in einen neuen Konflikt mit hineingezogen fühlen möchte.
Aber die Zustimmung in Afghanistan für Obama, die ist nicht einfach ungeteilt.
Nein, sie ist ganz gewiss nicht ungeteilt. Ganz im Gegenteil, im Laufe dieses Jahres vor allen Dingen ist die anti-amerikanische Stimmung sehr heftig geworden. Das hatte mit einigen Skandalen verbunden mit der US-Armee zu tun. Das heißt, das Thema wird ausgesprochen kontrovers diskutiert. Man kann auch sagen, fast schizophren. Denn einerseits möchte man eigentlich nicht sehr viele Amerikaner im Lande sehen. Und gleichzeitig weiß man aber auch, dass die zukünftige Sicherheit und Stabilität dieses Staates und dieser Regierung sehr stark vom Schutz der US-Armee abhängen wird. Und deswegen hofft man auch, dass weiterhin Truppenteile stationiert bleiben wird, trotz der ökonomischen Schwierigkeiten, die die USA haben wird.
Adrienne Woltersdorf, Leiterin der SPD-nahen Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul. Es ist 18.43 Uhr, Sie hören Echo der Zeit, und weiter geht's mit Rezepten. Nicht für die amerikanische Politik, sondern die gesellschaftliche Zukunft Frankreichs. Und Rezepten, wie man in der Schweiz rezeptpflichtige Medikamente einfacher kaufen kann. Frankreichs Präsident François Hollande geht in die Offensive. Gestern hat seine Regierung ein Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft vorgestellt. Heute schlägt sie ein neues Kapitel in der Sozialpolitik auf. Lesben und Schwule sollen in Frankreich künftig heiraten und Kinder adoptieren können. Die Regierung hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf verabschiedet. Aus Paris, Rudi Meder.
François Hollande löst mit dem Gesetz ein Wahlversprechen ein. Für ihn und seine Regierung ist die neue Regelung ein Fortschritt für die ganze Gesellschaft, nicht nur für eine Minderheit. Marisol Touraine, die Sozialministerin in der Regierung.
C'est un texte de liberté, c'est un texte d'égalité des droits, c'est un texte aussi de protection et de sécurité pour tous ceux, toutes celles qui veulent vivre en couple, quel que soit leur sexe.
Es ist ein Text der Freiheit, der Gleichheit, der Rechte, ein Text, der allen Paaren Schutz und Sicherheit bietet. Mariage pour tous heißt dann auch das Schlagwort. Neue Regeln für die Ehe sind nicht vorgesehen. Im Zivilgesetzbuch sollen die Wörter Mutter und Vater einfach durch das Wort Eltern ersetzt werden. Denn das neue Gesetz bringt gleichgeschlechtlichen Paaren auch das Recht, Kinder zu adoptieren. In der Praxis wird es wohl vor allem darum gehen, das Kind der Partnerin oder des Partners zu adoptieren. Kirchlich wertkonservative Kreise bekämpfen die Neudefinition der Ehe vehement. Kardinal Vingt-Trois, Bischof von Paris, kritisiert, die neue Regelung bedrohe die Fundamente der Gesellschaft.
Bien sûr, pas seulement de notre société, mais le fondement de l'équilibre de l'espèce humaine, qui est fondé sur la distinction entre deux sexes, qui sont nécessaires pour la perpétuation de l'espèce humaine.
Es bedrohe nicht nur die Fundamente der Gesellschaft, sondern der menschlichen Existenz überhaupt, die darauf beruht, dass es zwei Geschlechter braucht, um sich fortzupflanzen. Andere stoßen sich weniger an der Eheschließung als am Adoptionsrecht. Die frühere konservative Finanzministerin Valérie Pécresse.
Nous ne sommes pas favorables. Non pas parce que nous ne sommes pas favorables à la reconnaissance de l'amour des couples homosexuels, mais parce que ça touche à la filiation. Et que nous ne voulons pas voir disparaître la référence au père et à la mère dans le Code civil.
Wir sind nicht gegen die Anerkennung der Liebe von homosexuellen Paaren, aber es geht um die Kinder. Wir wollen nicht, dass die Wörter Mutter und Vater aus dem Zivilgesetzbuch verschwinden. Laut Umfragen finden 58% der Franzosen, homosexuelle Paare sollten die Ehe schließen können. 50% bejahen das Adoptionsrecht. Die Zustimmung in der Bevölkerung ist zwar in letzter Zeit etwas zurückgegangen, doch es besteht kaum ein Zweifel, dass das Parlament dem neuen Gesetz im Januar zustimmen wird.
Und zum Schluss in den Schweizer Alltag. Der Kauf von Medikamenten soll einfacher werden, das will der Bundesrat. Rezeptfreie Medikamente soll es künftig in Drogerien oder im Supermarkt geben. Apotheken sollen gewisse rezeptpflichtige Medikamente direkt verkaufen können. Das ritzt die Macht der Ärzte. Oliver Washington.
In den USA ist es schon lange möglich, nun sollen Patienten auch in der Schweiz einfacher rezeptpflichtige Medikamente kaufen können. Das will Gesundheitsminister Alain Berset.
Das ist eine gewisse Flexibilisierung, die zugunsten der Patientinnen und Patienten ist.
Der Bundesrat ist überzeugt, dass insbesondere Apotheker dank ihres Studiums über das notwendige medizinische Wissen verfügen, um rezeptpflichtige Medikamente verkaufen zu können.
Es muss auch möglich sein, dass mit Apothekerinnen und Apothekern, die auch eine gute Bindung haben, die können auch helfen, die gute Lösung zu finden. Das ist das Ziel des Bundesrates, sicher zugunsten der Patientinnen und Patienten.
Noch offen ist, welche Medikamente Apotheker direkt verkaufen können. Für Ärztepräsident Jacques Döhaller steht die Sicherheit der Patienten im Zentrum. Deshalb werde er genau darauf achten, dass die Medikamentenliste nur sehr begrenzt bleibe.
Medikamentenverschreibung ist natürlich etwas, das die medizinischen Studien verlangt, um das vernünftig und sicher zu machen. Es geht nicht nur um Pharmakologie, es geht auch um Medizin und das ist Sache der Ärzte. Es gibt aber Notfallsituationen mit kleinen Notfällen, wo andere das natürlich auch machen können.
Margrit Kessler, Nationalrätin der Grünliberalen und Präsidentin der Stiftung Patientenschutz, begrüßt grundsätzlich das bundesrätliche Vorhaben. Weil damit Patienten wohl weniger zum Arzt gingen, dürfte dies die Kosten im Gesundheitswesen senken. Aber noch offen sei, wie man die Privatsphäre der Patienten auch in einer Apotheke garantieren könne.
In der Zukunft, da braucht es für den Datenschutz Nischen. Die müssen wahrscheinlich zuerst eben auch gebaut werden in einigen Apotheken. Ich möchte nicht an der Theke einem Apotheker mitteilen, dass ich zum Beispiel eine Blasenentzündung habe.
Gesundheitsminister Alain Berset weiß um die Bedenken. Er versichert aber, dass auch für ihn die Sicherheit und das Wohl der Patienten im Zentrum stünden.
Mein einziges Ziel ist, ein Gesundheitssystem zu organisieren zugunsten von Patientinnen und Patienten. Ein Gesundheitssystem zu organisieren zugunsten von Leuten, die es brauchen. Und ich glaube, dass alle die Akteure in diesem Bereich, die müssen auch mit diesem Ziel arbeiten.
Der Vorschlag des Bundesrates geht nun ins Parlament. Man darf gespannt sein, ob die Akteure dort auch das Wohl der Patienten im Fokus haben oder ob die Reform, wie so oft in der Gesundheitspolitik, im Widerstreit der unterschiedlichen Interessen zerrieben wird.
Das war das Echo der Zeit am Tag von Obamas Wiederwahl. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.